bin Sibylle.
Und wir haben heute wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Und zwar wird das Hauptthema, unser Thema des Tages sein, die Darstellung von Flucht und Migration in der Presse oder in der Kölner Presse. Und wir haben da ein ganz aktuelles Beispiel, auch aus dem Kölner Stadtanzeiger. Und genau, das stellen wir euch beim Thema des Tages vor. Haben dann auch noch einen Interviewpartner, der selber Journalist ist. Also ich glaube, das wird recht spannend. Aber wir starten wie gewohnt mit der Kategorie 1, Neues vom Notizblock. Da hat jeder von uns ein Thema mitgebracht, das sie die letzten Tage oder Wochen beschäftigt hat. Und schließen dann auch nach dem Thema des Tages mit der Kategorie 3, was ist eigentlich? So, sollen wir starten. Sibylle, was steht auf deinem Notizblock?
Ja, ich will euch heute vom Papst erzählen.
Oh.
Vom Papst Leo. Papst Leo hat nämlich vor kurzem am 4. Juli die Insel Lampedusa besucht. Das ist eine zu Italien gehörende Insel weit draußen im Mittelmeer. Und ihr werdet da bestimmt schon mal im Zusammenhang mit Flucht und Migration von gehört haben von dieser Insel. Denn 7 von 10 Migrantinnen oder Migranten, die Italien erreichen, betreten dort zuerst italienischen Boden. Eigentlich hätte der Papst in diesen Tagen in den USA sein sollen, denn ihm sollte dort eine Freiheitsmedaille verliehen werden. Doch die interessierte ihn nicht, genauso wenig wie die Teilnahme an den Feiern zur amerikanischen Unabhängigkeit. Er wollte lieber Zeichen für die Verantwortung gegenüber den Schwachen dieser Welt setzen. Schon seit Wochen spreche er bei seinen Reisen über Migration, wird eine Missionarin zitiert. Dann bei dem Gottesdienst auf Lampedusa tragen auch viele Menschen ein T-Shirt mit dem Bibelzitat »Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen«. Denn der Papst erinnert in seiner Predigt an die unzähligen Toten im Mittelmeer. Nach Angaben des UNHCR waren das übrigens im Jahr 2025 wieder knapp 2000 Menschen, die ein besseres Leben suchten und jetzt am Meeresboden liegen. Der Papst ruft Europa auf, natürlich müsse es Nothilfe für die Menschen in Seenot leisten, aber das auch mit einem langfristigen strategischen Plan verbinden, sodass Europa in der Lage sei, Migranten aufzunehmen, zu schützen, zu fördern, zu integrieren. Und der Plan soll zugleich eine Entwicklung in den Herkunftsländern begünstigen, damit niemand zur Auswanderung gezwungen sei. Der Papst kritisiert diejenigen, die, so wörtlich, Vorurteile und Verachtung schüren. Er verurteilt die Gleichgültigkeit jener, die glauben, Zitat, dass uns diese Probleme nichts angehen. Und damit fordert er so ungefähr das Gegenteil dessen, was mit GEAS, also dem gemeinsamen europäischen Asylrecht, gerade in brutaler Einigkeit von den europäischen Regierungschefs umgesetzt wird. Man mag zur katholischen Kirche stehen, wie man will. Ich finde es jedenfalls wohltuend, dass es überhaupt noch jemand gibt, dessen Worte Gewicht haben und der öffentlich Menschlichkeit und solidarisches Handeln einfordert. Es wäre eigentlich schön, wenn sich diejenigen in der CDU, für die das christliche C überhaupt noch eine Bedeutung hat, daran ein Beispiel nehmen. Wir können an dieser Stelle auch noch kurz auf eine Petition der Seebrücke in Moers hinweisen. Die Unterzeichnenden fordern in dieser Petition von der Bundesregierung, Menschenleben retten ist Pflicht, staatliche finanzielle Unterstützung dafür ist Gebot. Wenn ihr mitmachen wollt, gebt einfach in einer Suchmaschine die Begriffe We Act Seebrücke ein, dann kommt die Petition sofort.
Super, ja, wir können auch den Link nochmal hier in die Shownotes packen.
Ja, danke. Das machen wir.
Guter Hinweis. Ja, danke für den Einblick, Sibylle. Sehr spannend.
Ja, du bist gedanklich in Deutschland unterwegs, habe ich gehört.
Ja.
Erzähl.
Nicht nur räumlich woanders, auch, muss ich sagen, inhaltlich, glaube ich, ein bisschen anderes Thema, was mich in den letzten Wochen oder Tagen beschäftigt hat. Und zwar war das vor allem der Bundesparteitag der AfD, der am 4. und 5. Juli in Erfurt stattgefunden hat. Aber tatsächlich mehr als der Parteitag an sich haben mich die Proteste darum interessiert. Und zwar hat das Bündnis Widersetzen aufgerufen, nach Erfurt zu kommen, um gegen den Parteitag der AfD zu demonstrieren. Und ja, nicht nur Personen aus diesem Bündnis, auch aus ganz vielen anderen Bündnissen sind Menschen an dem Wochenende zu dem Parteitag gefahren, um dagegen zu demonstrieren. Auch die ErfurterInnen selber haben sich wirklich stark mobilisiert und in den Wochen davor neue Bündnisse gegründet und waren in ihrer Heimatstadt auf der Straße, um zu zeigen, sie finden das nicht gut, dass die AfD hier ihren Bundesparteitag abhält. Und ja, ich weiß, jede Partei muss ihre Vorsitzenden wählen, jede Partei muss Parteitage abhalten, das ist so. Ich finde es aber persönlich sehr gut und wichtig, dass so viele Menschen hier protestieren, einfach damit wir uns nicht dran gewöhnen, dass eine Partei wie die AfD zusammenkommt und eine Politik macht, die unser Grundgesetz missachtet und die de facto eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Deswegen finde ich das wirklich sehr gut, dass da jedes Mal zu aufgerufen wird und dass ca. 50.000 Menschen vor Ort protestiert haben. Die AfD ist zum Teil vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, hat ihren Parteitag außerdem genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag im benachbarten Weimar abgehalten. Das war auch kein Zufall, das ist Provokation. Der NSDAP-Parteitag in Weimar gilt als ein wichtiges Datum für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Also genau, deswegen waren viele Menschen vor Ort und haben gezeigt, dass sie damit nicht okay sind. Und wir haben später nochmal das Thema der Medien oder der Presse. Und auch hier kann man sagen, hat die Presse vorab ein wirklich starkes Szenario heraufbeschworen und immer wieder wiederholt, wie schlimm die Szenen sein werden, die sich dann in Erfurt abspielen werden, wenn, Zitat, Linksextreme aus halb Europa nach Erfurt kommen und dann da randalieren. Von brennenden Mülltonnen und Autos war die Rede. Natürlich war sowas dann nicht der Fall, sondern es wurde wirklich friedlich demonstriert. Auch die Polizeisprecher haben das im Nachhinein eingeräumt. Die Polizei war in Alarmbereitschaft. Natürlich, wenn so viele Menschen zusammenkommen, wenn es so viele Menschen auch unterschiedlicher Einstellungen zusammenkommen, und hat dann ganz, ganz früh morgens die AfD-PolitikerInnen mit einem Riesenaufgebot an Polizeieskorte in die Messehallen begleitet. Andererseits ist sie natürlich auch, manche finden ein bisschen zu brutal, gegen Demonstranten vorgegangen. Ja, wir können auf beiden Seiten überlegen, wie angemessen die Polizei hier sich verhalten hat. Die AfD sagt offen, dass ihre politischen Gegnerinnen vor Gericht kommen, sobald sie an der Macht sind. Das ist ein verfassungsfeindliches Ziel und kann auch heute schon dazu führen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, Aussagen gegen sie zu machen. Deswegen finde ich das wichtig, darauf hinzuweisen. Ich finde es toll, dass Menschen da waren, vor Ort waren und dagegen demonstriert haben, und kann nur dazu aufrufen, wenn man da Interesse hat, auch nächstes Mal selber vielleicht mitzufahren. Natürlich gibt es Sitzblockaden und diverse Blockaden, wo man auch vielleicht im Polizeikontakt kommt, aber es gibt auch ganz normale Demos. Die Omas gegen rechts waren dabei. Also man kann da auch bei einer ganz normalen Demo mitgehen und zeigen, dass man gegen die AfD ist, und Widersetzen wird bestimmt wieder aufrufen.
Ja, danke, Elisa. Es ist schon irgendwie ermutigend zu sehen, dass es doch noch viele Menschen in der Gesellschaft sind, ja, die dazu beitragen wollen, dass es nicht normal wird, sich so zu verhalten und so zu sprechen, wie AfD-Mitglieder das tun. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema des Tages. Das wird ein bisschen ausführlicher und wird auch erstmal einen gewissen Lokalbezug haben. Wir sind ja die Kölner Lokalgruppe der Seebrücke, und uns ist eine Artikelserie in der Kölner Presse, nämlich dem größten Kölner Printmedium, dem Kölner Stadtanzeiger, aufgefallen, die wir uns ein bisschen genauer angucken wollen. Es geht da um die Darstellung von Flucht und Migration. Und anhand derer stellt sich uns die Frage, welche Rolle spielt die größte Kölner Tageszeitung bei der Darstellung von Flucht und Migration, beziehungsweise welche Rolle möchte sie offensichtlich spielen?
Genau, und zwar, du sagst es ganz konkret, haben wir hier ein Beispiel rausgegriffen, und zwar gab es von Januar bis Juni 2026 insgesamt 9 Artikel zum Thema Kriminalität ausreisepflichtiger MigrantInnen. Und da ging es ganz konkret immer um Menschen, die eine Duldung haben. Das heißt, wo die Abschiebung aus besonderen Gründen ausgesetzt ist. Es war immer vom gleichen Autoren-Duo geschrieben, die ganzen Artikel. 6 Artikel bezogen sich dabei konkret auf eine einzelne Person, die unter einem Pseudonym Marco M. genannt wurde. Ein Artikel bezog sich zum gleichen Thema auf Zahlen der Kriminalitätsstatistik und 2 Artikel bezogen sich auf Hauptverdächtige in einem Raubüberfall mit Todesfolge.
Und wenn man alle diese Artikel gelesen hat, dann muss sich einem der Eindruck aufdrängen, es würden hier viel zu viele Menschen mit Duldung leben, die kriminell seien und somit eine Bedrohung für die Gesellschaft. Sie würden den Staat finanziell ausnehmen und es wäre ein Skandal, dass sie nicht aus Deutschland entfernt werden. Wer jetzt denkt, das ist doch die Programmatik der AfD. Bei genauerer Betrachtung ist mir auch klar geworden, dass die beiden Journalisten hier die gleiche Stimmungsmache betreiben, wie die AfD es tut. Aber bei der morgendlichen Zeitungslektüre war mir das zuerst gar nicht richtig aufgefallen. Da war so ein gewisses Unbehagen nach der Lektüre der jeweiligen Artikel. Aber okay, der nächste Artikel wartet schon. Gehen wir mal drüber hinweg. Aber dann kam das Thema immer wieder, so in dem Sinne, steter Tropfen höhlt den Stein. Wie die beiden Journalisten es schaffen, diese Stimmungsmache zu betreiben, werden wir zuerst analysieren. Und im zweiten Teil sprechen wir dann mit einem Journalisten über die Frage, wie Medien es auch anders machen könnten.
Genau. Zunächst haben wir uns mal diese 6 Artikel angeschaut, die jetzt sich auf die eine Person genannt Marco M. beziehen. Und haben uns auch schon gefragt, warum müssen es 6 Artikel zu einer Person sein? Das ist ja wirklich besonders. In jedem neuen Artikel gibt es immer ein paar neu recherchierte Aspekte, aber überwiegend wird auch der gleiche Inhalt, also der Inhalt von Artikel zu Artikel, ändert sich sonst nicht. In jedem dieser Artikel wird die Summe genannt, die die Person und die Familie der Person monatlich vom Staat erhält, teilweise über eine 20 cm lange Spalte. Geht es da um einzelne Leistungen? Also ja, nach 6-mal Lesen weiß man es dann auch und ist hoffentlich genug echauffiert darüber. Also so kommt es uns vor, dass man es immer, hast du auch schon gerade gesagt, extra wiederholt. Um deutlich zu machen, welche Wertung sie dem Sozialhilfebezug geben, wird der CDU-Politiker Gregor Golland auch mit den Worten zitiert, der Sozialstaat werde ausgeplündert. Ja, ebenfalls wird auch in jedem dieser Artikel auch die Straftaten der Person aufgezählt. Also es ist wirklich sehr wiederholend.
Man soll es halt auf jeden Fall irgendwann sich merken können.
Ja, und blöd finden.
Ja, natürlich. Auch die Aufenthaltsgeschichte des Mannes wird in jedem Artikel wiederholt und Unverständnis darüber geäußert, dass keine Abschiebung erfolge, sondern der Status der Duldung seit Jahren immer wieder verlängert werden. Es erfolgten seitens des Kölner Stadtanzeigers Anfragen an die Ausländerbehörde und an die Pressestelle der Stadt Köln. Und alle Fachstellen antworteten ähnlich, nämlich dass die Verlängerung des geduldeten Aufenthalts auf Basis geltenden Rechts erfolge. Aber die Wortwahl der beiden Journalisten legt in etlichen Artikeln ein deutliches Misstrauen gegenüber den Behörden nahe. Man habe mehrfach anfragen müssen, Antworten der Fachstellen werden als lapidar oder als nichtssagend bezeichnet. Ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht wird zitiert mit der Aussage, Zitat, um sich Ärger zu ersparen, habe man die Duldungen einfach weiterlaufen lassen. Und der FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Kölner Rat, Ulrich Breite, wird mit der Forderung zitiert, hinsehen statt wegsehen. Und in der Summe dieser ganzen Äußerungen, finden wir, wird den Behörden ein absichtliches Nichthandeln unterstellt. Und dass es rechtliche Grundlagen gibt, auf die die städtischen Stellen immer wieder hinweisen, das wird einfach ignoriert. Sie und ihr könntet natürlich jetzt einwenden, natürlich sei es Aufgabe der Medienbehörden, kritisch auf den Zahn zu fühlen. Ja, finden wir auch. Doch es geht um die Art und Weise, wie hier vorgegangen wird. Und für uns deutet das eher darauf hin, dass ein politisches Interesse an der Ausweisung unliebsamer Menschen hier über geltendes Recht gestellt werden soll.
Ja, komplett. Die Person, die hier Marco M. genannt wird, die wird auch wirklich in den Artikeln ganz gezielt negativ dargestellt. Einerseits werden die begangenen Straftaten wiederholt. Er wird bei einem Telefonat als laut schimpfend dargestellt und angeblichen Lügens überführt. Sein Wohnumfeld wird als dreckig beschrieben. Also es ist auch genau das, was wir sagen, wenn wir über Narrative sprechen und über Sprache immer wieder sprechen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, wie Sprache genutzt wird. Man kann ja hier durch die Sprache, die in den Artikeln genutzt wird, ja auch eine Stimmung erzeugen. Und das wird hier ganz gezielt eingesetzt. Zusätzlich ist es auch so, dass der Artikel den Stadtteil erwähnt, in dem die Flüchtlingsunterkunft liegt. Und das halten wir für eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Wenn man den Stadtteil weiß und auch, dass die Person in einer Flüchtlingsunterkunft wohnt, dann kann man den Wohnort schnell herausfinden und dadurch dann auch an die Person kommen und sich dieser in den Weg stellen. Und gerade wenn jetzt so eine Negativstimmung erzeugt wurde, kann das eine Bedrohung für die Familie darstellen, wenn man weiß, wo sie wohnt.
Ja, sicher. Insgesamt wird auch immer wieder, schon in den Überschriften, auf eine effektheischende Sprache zurückgegriffen. Asylskandal, Abschiebeaffäre, Bürokratieirrsinn. Das ist eine Wortwahl, die man sonst eher von der Boulevardpresse kennt. Eigentlich geriert der Kölner Stadtanzeiger sicher als seriöses Medium, aber ja, diese Sprache suggeriert da wirklich was anderes. Und immer wieder kommt so zwischen den Zeilen durch, dass das deutsche Asyl- und Ausländerrecht nicht in der Lage sei, den eigentlichen Bedürfnissen der Gesellschaft nach Entfernung unerwünschter Menschen nachzukommen. Während da seitens der Zeitung Behördenversagen postuliert wird, sehen wir das Versagen an ganz anderer Stelle. Nämlich, dass es der Gesellschaft nicht gelingt, einen Menschen von krimineller Lebensführung abzubringen. Das muss doch das Ziel sein und nicht ihn einfach loszuwerden. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person in ihrem Geburtsland weniger Straftaten begeht? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Kinder in einem für sie ganz unbekannten Land einen sinnvollen Lebensweg einschlagen? Oder geht es hier wirklich nur darum, dass wir Deutsche nicht von kriminellen Taten belästigt oder bedroht werden? Aber für die Mitmenschen im Herkunftsland der Person ist das wohl egal.
Wir gehen jetzt gar nicht ausführlich noch auf die anderen drei Artikel ein. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Bei Marco M. geht es ja eher um Kleinkriminalität. In den anderen beiden Artikeln geht es dann, die bringen eben die Verbindung von Menschen mit geduldetem Aufenthalt oder mit einer Duldung hin zu schwerer Kriminalität. Da wird diese Verbindung gezogen. Ein Foto, was in den Artikeln über Marco M. genutzt wird, wird dann auch in einem anderen Artikel genutzt, sodass man eben da den Zusammenhang sofort erkennt. Also wenn man das Foto schon vorher zwei, dreimal um diese Person gesehen hat, dann wird man wahrscheinlich hier auch den Zusammenhang selber herstellen können. So wurde das da strategisch platziert. Die beiden Journalisten des Kölner Stadtanzeiger, ist es wichtig, ihren Lesern nahezubringen, dass von Menschen, die ihrer Meinung nach abgeschoben gehören, eine Bedrohung für Leib und Leben ausgeht. Der andere Artikel, der sich noch auf die Kriminalitätsstatistik bezieht, auf die Zahlen dahinter, das sind auch Zahlen, die die AfD-Bundestagsfraktion in einer Anfrage eingeholt hat. Das heißt, diese Zahlen gäbe es gar nicht, würde die AfD nicht immer wieder, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, auf Bundes- und auf Landesebene diese Anfragen stellen, die dann vom Bundesinnenministerium beantwortet werden müssen. So, jede Partei kann da Anfragen stellen und die AfD macht das halt wirklich ganz gezielt. Da werden wirklich immer wieder Anfragen gestellt, die MigrantInnen in einem schlechten Licht darstellen lassen sollen. Und auf diese Zahlen beziehen sich hier eben die JournalistInnen in ihren Artikeln. Von der AfD wissen wir, dass sie das Thema Flucht und Migration vor allem als Bedrohung der Sicherheit von Deutschen verstanden wissen will. Nach Analyse der Artikelfolge müssen wir auch annehmen, dass zumindest ein Teil der Mitarbeitenden des Kölner Stadtanzeiger das Gleiche vorfolgt. Dass sie dabei ja nicht gestoppt wurden, dass der Kölner Stadtanzeiger nicht da dem entgegensteht, das finden wir sehr bedauerlich.
Wir haben natürlich vor Aufnahme dieser Sendung den Kölner Stadtanzeiger angeschrieben mit der Bitte um Stellungnahme zu dieser Artikelserie. Doch da haben wir nie eine Antwort erhalten. In der ersten Kategorie dieses Podcastes hatte ich über die Worte des Papstes gesprochen, der diejenigen kritisiert, die, Zitat, Vorurteile und Verachtung schüren. Und genau dies passiert unserer Meinung nach hier in der Kölner Presse.
Und das hier war jetzt so ein Beispiel von einer ganz bestimmten Artikelserie, die wir eben im Kölner Stadtanzeiger jetzt die letzten Monate verfolgt haben. Aber natürlich ist es ein Beispiel und wir kennen auch andere Zeitungen, die ähnliche Sprache benutzen. Und genau, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel.
Dann begrüße ich jetzt den Gast unserer heutigen Sendung, den Journalisten Albrecht Kieser. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Albrecht, gib uns doch mal einen kurzen Einblick in deine journalistische Tätigkeit.
Ich habe angefangen in der Stadtrevue in Köln, war da 7 Jahre Redakteur und bin dann rübergegangen in ein Journalistenbüro, das Rheinische Journalistenbüro mit 4, 5 Leuten, je nachdem. Dort haben wir hauptsächlich Rundfunk gemacht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das war so ein kleines Kollektiv, wir haben alle in eine Kasse gewirtschaftet und alles finanziert, was zu finanzieren war und ist ein bisschen rausgenommen, um am Leben zu bleiben. Ja, das ging dann für mich 14 Jahre und dann ist das Büro leider eingestellt worden, weil wir keinen Nachwuchs mehr bekommen haben, da die Bedingungen im Radio machen, im Geld verdienen mit Radio machen, sich so verschlechtert haben.
Du bist also Radiojournalist, hast aber sicherlich auch Pressejournalismus mitverfolgt und kennst ja auch die Artikelserie im Kölner Stadtanzeiger, über die wir gesprochen haben. Wie beurteilst du das aus deiner journalistischen Professionalität heraus?
Ich würde sagen, das ist sehr professionell, wenn man ausblendet, dass Journalismus etwas anderes machen soll, als kleine Leute anklagen. Sondern wenn man sie schon anklagt, weil sie Mist gebaut haben, dann sollte man zum Beispiel sich mit ihnen unterhalten und mal fragen, wie sie das sehen. Oder man sollte die Leute aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung oder wenn es Betreuende, eine Schule gibt, was auch immer, fragen, ob die bereit sind, sich mit einem zu unterhalten. Man sollte also erstmal selber einen Gesamteindruck gewinnen von den Personen, über die man da berichtet.
Das heißt, du greifst jetzt schon viel auf, was in diesen Artikeln genau nicht passiert ist. Ich denke auch, man hätte über die Kinder sprechen können, die garantiert in Deutschland eine Integrationschance haben und darüber, was getan werden muss, damit sie hier erfolgreich sein können. Man hätte auch eine Beratungsstelle befragen können zum Thema Duldungserteilung. Und wenn du jetzt durchaus auch über die kritischen Aspekte von Flucht und Migration berichten würdest. Was würdest du sagen, woran sollte man sich da auf jeden Fall halten, um das fair und ausgewogen rüberzubringen?
Also man sollte da anfangen, wo die Leute gehen müssen. Wenn man über Flucht und Migration berichtet, dann muss man über die Herkunftsländer berichten. Man muss möglicherweise auch mal dahin fahren. Man muss sich einen Eindruck verschaffen. Ein Beispiel, gerade heute ist der neue Freitag rausgekommen, ja, eine Wochenzeitung, und hat aus Rumänien und Bulgarien berichtet über das Elend der Menschen, die dort aufbrechen, die ihre Kinder zurücklassen, wie es oft in Migrationsfamilien der Fall war, auch schon früher, aus der Türkei, aus Spanien. Da sind die Kinder zurückgelassen worden, die da wirklich traumatisiert werden durch die langen Trennungen. Nur als Beispiel, man muss anfangen dort, wo Migration beginnt. So. Davon sehe ich in diesen ganzen Stadtanzeiger-Artikeln nichts. Es gab ja vorgestern nochmal wieder einen Artikel, der von der Stadt Köln gefordert hat, endlich hart durchzugreifen und den Sozialbetrügern aus Rumänien und Bulgarien das Handwerk zu legen. Das ist ein anklägerischer Journalismus, der nach unten tritt. Ich habe auch gerne und wir haben auch gerne im Journalismus angeklagt, aber nach oben. Bei denen, die sich gut wehren können und nicht nach unten getreten. Das ist feige.
Ich habe mir mal den sogenannten Code of Conduct des Kölner Stadtanzeigers angeschaut. Da steht ein ganz wichtiger Satz, sehr weit oben. Zitat, wir achten die Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte und Würde unserer Mitarbeitenden und aller Dritter. Das heißt, Dritte sind natürlich die Menschen, über die berichtet wird. Und du sprichst da genau in unserem Sinne. Das Thema Empathie kommt einfach aktuell in der gesellschaftlichen Situation komplett zu kurz, wenn es um Geflüchtete geht. Und wie auch ja schon die Studie von der Bundeszentrale für politische Bildung, die jetzt Anfang dieses Jahres erst rausgekommen ist, wieder bestätigt hat, dass über Migrierende ganz überwiegend im Kontext von Kriminalität berichtet wird. Mit dem bewussten Ziel, unterstelle ich mal, ein negatives Bild zu schaffen.
Würde ich zustimmen. Man will die Leute an den Pranger stellen. Man sucht halt immer wieder einen Schuldigen dafür, wenn es schlecht läuft. Und der Stadtanzeiger hat leider eine lange Geschichte. Ich habe Anfang der 80er Jahre berichten dürfen, damals für die Stadtrevue noch über die Berichterstattung des Stadtanzeigers über die Roma und Sinti, oder die Roma im Wesentlichen, die hierher gekommen sind in den 80er Jahren aus Ex-Jugoslawien oder damals noch Jugoslawien. Es war ganz furchtbar, es war ganz schlimm. Man wollte die Leute an den Pranger stellen und sein Mütchen an ihnen kühlen. Und das bereitet ja dann auch letztlich Pogrome vor. Jetzt bei Marco war es nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob diese Leute, die so schreiben, sich darüber Rechenschaft ablegen, ehrlich gesagt. Oder ob die in irgendeiner Bubble, wir sind auch manchmal in einer Bubble, aber in irgendeiner ganz anderen Bubble verkehren, in der es eben zum guten Ton gehört und für wesentlich und essentiell erklärt wird, die Grenzen dicht zu machen oder diejenigen, die hier möglicherweise auch tatsächlich kriminell werden. Natürlich gibt es kriminelle Ausländer, mein Gott, außer Landes zu schaffen und doppelt zu bestrafen, wie man ja zu Recht in der Solidaritätsarbeit mit Geflüchteten immer wieder sagt. Also ich kann auch jemanden verurteilen, der kriminell ist. Und warum schiebe ich ihn dann noch ab? Das ist eine zweite Bestrafung. Aber darauf zielen diese Leute ab und über diesen Aspekt wird gar nicht nachgedacht.
Ja, und wie ich auch schon sagte, die Menschen leben ja dann auch wieder in einer Gesellschaft. Und ob sie dieser Gesellschaft dort Schaden zufügen, das scheint für Deutsche vollkommen irrelevant zu sein. Ich würde das, was du eben zum negativen Journalismus gesagt hast, gerne mal kontrastieren mit einem Zitat einer Mitarbeiterin der Frankfurter Rundschau, Kommentar von Silvia Bielert. Die sagt nämlich, die Regierung muss aufhören, Menschen anderer Herkunft als Tätergruppe zu diffamieren, derer wir uns erwehren müssen. Es wird Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern ein positives Bild von einer pluralistischen Gesellschaft aufzuzeigen, die es zu erreichen gilt. Und das, denke ich, das wäre ein ganz anderes Ziel von Journalismus, um die sich wandelnde Gesellschaft hier zu begleiten und einfach positive Entwicklungen mit anzustoßen.
Auch da würde ich zustimmen, das ist sicherlich richtig, aber ich würde es noch banaler beschreiben. Also, wenn ich im Gespräch mit irgendjemandem bin, der Ausländer hasst, dann sage ich ja auch, es gibt überall in allen Gruppen diese und jene. Es gibt böse Menschen, die haben weiße Haut, es gibt böse Menschen, die haben schwarze Haut. wir nicht als Journalisten insbesondere oder Journalistinnen in der Lage, den einzelnen Menschen zu betrachten und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Da kann ich auch sicherlich anklagen, da kann ich auch übergriffiges Verhalten anklagen, alles okay. Sobald es eine Kollektivierung wird, wird es eben dramatisch und kippt in den Rassismus. Diese Kollektivierungen sind rassistisch. Und was den Presserat vorhin zitiert, der Presserat hat in seinem Kodex Nummer 12 gesagt, oder die Frage thematisiert, wann soll und kann und darf bei einem Täter die ethnische Zugehörigkeit benannt werden. Eigentlich wird sehr deutlich gesagt, nicht. Es sei denn, es gibt dafür einen besonderen Grund. Denn immer, wenn ich die ethnische Zugehörigkeit nenne, bin ich nah an der Kollektivierung.
Ja, das war sehr schön, was du gesagt hast. Einfach auf den Menschen gucken, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe. Und da wünschen wir uns als Menschen, aber natürlich auch als Mitglieder der Seebrücke, dass unsere Kölner Presse da im positiven Sinne mitwirkt. Denn sie hat eine Verantwortung.
Ja, sie soll von mir aus auch, ich habe da nichts dagegen, jemanden kritisieren, der zu kritisieren ist. Aber man kann auch im Ausländeramt einen Beamten oder eine Beamtin kritisieren, die Fehler macht und schwere Fehler macht. Es gibt leider auch auf dieser Seite Rassisten. Oder man kann auch dann irgendwann auf die eigenen Finger gucken und sagen, was haben wir denn in dieser Berichterstattung beispielsweise gemacht? Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, das wäre ja meine Hoffnung, dass Journalismus und eine Redaktion auch selbstkritisch auf die eigene Arbeit zurückschaut. Das fehlt mir bei dieser Zeit auch sehr. Also ich knüpfe nochmal an das, was ich vorhin sagte. Man muss nicht nur dort beginnen, wo Flucht beginnt, in seiner Berichterstattung. Man muss auch zu den Leuten gehen, über die man berichtet. Und da passiert ja dann was ganz Irres. Also in der Flüchtlingsarbeit kennen wir es ja. Ganz normale Menschen, die noch nie eine Begegnung hatten mit jemandem, der hierher geflüchtet ist und das nur aus der Presse kennt, nur aus dem Fernsehen kennt, entdeckt plötzlich die Individualität dieser Person. Seine oder ihre ganz persönliche Geschichte. Das ist immer beeindruckend. Und es beeindruckt nicht nur Menschen aus der Kirchengemeinde, die in die Flüchtlingsunterstützung gehen, es beeindruckt auch Journalisten. Also das weiß ich von mir selber, weil ich habe es gemacht. Und diese Folie, die die übliche Berichterstattung über diese Menschen legt, durch die wir nicht hindurchgreifen können, weil diese Folie rassistisch gefärbt ist, zerreißt. Und wir erleben konkrete Personen mit ihren konkreten Geschichten, mit ihren konkreten Fähigkeiten, mit ihrem konkreten Leid. Und wenn das Berichterstattung nicht tut, wenn das Journalismus nicht will, dann finde ich, gehört dieser Journalismus auf die schlechte Seite unserer Gesellschaft. Diesen Journalismus sollte man überwinden.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Journalistin seid, jetzt wisst ihr, welche Art von Reportagen wir uns wünschen würden.
Ja, herzlichen Dank dafür, dass ich hier zu dem Thema Stellung nehmen konnte. Ich finde das sehr zentral für die Art und Weise, wie wir in dieser Stadt, in diesem Land miteinander umgehen. Ob die Medien einen rassistisch konnotierten Blick haben oder eben nicht.
Wir danken dir sehr herzlich für deine Gedanken und würden uns sehr freuen, wenn die in die nächsten Artikel des Stadtanzeigers Eingang finden.
Genau, danke.
Tschüss.
Genau, und jetzt nach dem Thema des Tages kommen wir in unsere dritte und letzte Kategorie, in der wir manchmal Narrative darstellen und so ein bisschen das Thema der Sprache. Und heute aber die Kategorie, was ist eigentlich Nutzen?
Und da wollen wir euch heute und auch in den wahrscheinlich in den nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder mit dem neuen GEAS-Gesetz belästigen, weil das ja doch einige Veränderungen und, ja, man kann es deutlich sagen, fast nur Verschlechterungen bringt und es sicher gut ist, darüber Bescheid zu wissen.
Genau, und das ist auch ganz aktuell, weil das ist am 12. Juni bei uns in Kraft getreten. GEAS steht für das gemeinsame Asylsystem in Europa. Genau, vielleicht einmal zur Einleitung. Beratung, Erklärung für die Umsetzung hier in Deutschland. Mussten die europäischen Rechtsakte erstmal in deutsches Recht umgesetzt werden. Das heißt, das Asylgesetz und das Aufenthaltsgesetz mussten hier angepasst werden. Und dabei, und darüber wollen wir heute sprechen, ist neu das Asylgrenzverfahren, welches das bisherige Flughafenverfahren ablöst. Die Grenzverfahren sollen in der Nähe mehrerer deutscher Flughäfen aber durchgeführt werden. Und zunächst sind Standorte nahe der Flughäfen Frankfurt am Main, Berlin-Brandenburg, Stuttgart und München geplant. Düsseldorf und Hamburg werden noch geprüft.
In dieses Grenzverfahren kommen Personen aus Herkunftsländern, wo in den letzten Jahren berechnet wurde, dass aus diesen Ländern Asylanträge nur zu weniger als 20% anerkannt wurden. Das heißt, man nimmt an, die Person aus diesem Herkunftsland hat sowieso nur geringe Chancen, Asyl zu behalten. Und dann will man sie gar nicht erst ins Land lassen, sondern sie muss das ganze Asylverfahren in so einem Grenzverfahren durchlaufen. Das ist ziemlich verheerend, denn davon sind Menschen aus zahlreichen Herkunftsländern vollkommen unabhängig von ihrer persönlichen Fluchtgeschichte betroffen. Und darunter sind auch Länder, die in den letzten Jahren immer wieder zu den Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden in Europa gehört haben. Nämlich zum Beispiel Herkunftsländer Irak, Russland und die Türkei. Alle drei diese Länder liegen bei der Anerkennung unter der Schwelle von 20% und die Menschen müssen deshalb in dieses Grenzverfahren.
Die Zeit, in der die betroffenen Personen dann in diesem Grenzverfahren stecken, müssen sie nahe der Flughäfen verweilen und werden dort festgehalten. Das ist durch GEAS-Reform von erst 19 Tagen auf nun 12 Wochen erhöht worden. Das heißt, die Menschen verbringen da eine sehr lange Zeit schon mal. Ich habe jetzt nicht alle Einzelheiten aufgenommen. Dann gibt es, wenn es abgelehnt wird, wenn Berufung eingelegt wird, wenn all diese Schritte dann durchlaufen sind, kann es sein, dass, wenn man das aufaddiert, Menschen bis zu 6 Monaten an den Flughäfen festsitzen. Während dieses Grenzverfahrens gilt nämlich diese sogenannte Fiktion der Nichteinreise. Das heißt, die Menschen, obwohl sie mehrere Monate schon in Deutschland sind, werden nicht angesehen, dass sie eingereist sind. Und das hat zur Folge, dass die Betroffenen eben die Flughäfen nicht verlassen dürfen. Es gilt aber nicht als Festsetzen, laut GEAS, weil sie dürften ja jederzeit zurück in ihr Heimatland. Weswegen das tatsächlich durchgegangen ist, weil eigentlich darf man Menschen so lange nicht festsetzen. Das Problem ist aber, wenn sie dann zurück in ihr Heimatland reisen würden, wäre das Antragsverfahren abgebrochen. Und ja, sie würden kein Asyl bekommen. Das heißt, sie müssen hier warten und können in der Zeit de facto nichts tun und sitzen an einem Ort fest. Die Bedingungen der Haftzentren an den Außengrenzen kennen wir zu Genüge. Wenn man diese Erfahrung zugrunde legt, weiß man, dass da keine menschenwürdigen Unterbringungen sind. Wie dann die Zentren hier aussehen, werden wir sehen. Aber eigentlich ist das kein menschenwürdiger Umgang mit Menschen, die einfach nur Asyl beantragen wollen.
So ist es.
Ja, ja, und das war unser kleiner Deep Dive, nenne ich es mal, in einen Teil des GEAS, der neuen GEAS-Reform.
Und mit all diesen vielen Infos verabschieden wir uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal.